meine Damen und Herren. Der Initiativkreis hat mir die Aufgabe zugewiesen, sozusagen die normativen Grundlagen zur Sprache zu bringen hier. Naturgemäß, das geht gar nicht anders, nicht vollständig, aber doch eben in dem Umfang und in der Verdichtung, die aus meiner Sicht jedenfalls eine einigermaßen brauchbare Plattform für die noch anschließenden Diskussionen geben könnte. Mit der Danksagung an den Initiativkreis einmal wieder hier tätig werden zu dürfen, das freut mich wirklich, weil ich der Meinung bin, dass wir im Augenblick in gesellschaftlichen Veränderungen uns befinden, über die diese Gesellschaft und nicht nur unsere Gesellschaft sich nicht hinreichend klar ist. Und dies ist ein Forum, ein kleines wenig mehr Klarheit dazu herzuführen. Das ist also begründet auch und ganz wesentlich meinen Dank. Daneben muss ich Sie halt um Geduld bitten, auch ein wenig. Also es geht jetzt etwas an die Wurzeln der Weltesche, das ist schon so. Am Anfang jedenfalls meiner Überlegungen. Und ein weiteres Mal muss ich Sie um Geduld bitten dafür, dass ich also ein wenig bildliche Unterstützung habe. Das ist eine professionelle Deformation. Studierende, die können Sie heutzutage nur noch bei sich behalten, wenn Sie bunte Bilder präsentieren zu dem, was Sie eben erzählen. Damit trage ich Ihnen selbstverständlich nicht hinlänglich Rechnung. Sie brauchen so etwas nicht, aber ich habe es halt jetzt gemacht. Also erdulden Sie es, vielleicht haben Sie auch Vergnügen daran. So, was ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, worin die Eigenart des von ihm verantworteten Programms bestehe und warum es neben kommerziellen Angeboten und in Zeiten des Internets überhaupt noch so ein öffentlich-rechtliches Programm geben sollte. Das sind in normativer Perspektive keine so ganz einfachen Fragen. Und deswegen sollte man vielleicht nicht vorschnell endgültige Antworten aus Staatskanzleien erhoffen oder auch aus Karlsruhe. Man sollte vielleicht zunächst mal nach einem besonderen Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in dem Text der Verfassung selbst nachsehen. Und das will ich versuchen, mit Ihnen jetzt zu unternehmen. Und den Ausgang wird diese Verfassungslektüre dann bei Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes nehmen müssen und dort Satz 1. Da gibt es zwei benannte Kommunikationsfreiheiten, die der Meinungsäußerungsfreiheit und die der Informationsfreiheit. Und die beziehen sich, also das ist einigermaßen offensichtlich, aufeinander. Aus Äußerung soll Information werden, die wieder geäußert werden kann, um erneut als Information verbreitet zu werden. Nun ist es aber so, dass sich dieser Kreislauf, der sich hier ja schon abzeichnet, nicht von selbst in Bewegung setzt. Nicht von selbst bleibt dieser Kreislauf lebendig, nicht von selbst bleibt er produktiv. Zwischen Äußerung und Information muss ein Aufstören sein, ein Erregen, ein Antreiben. Und dieses Antreiben wirkt dann aus dem Unterschied, den alles Neue macht, wenn es plötzlich, also eine Kategorie von Bohrer, plötzlich möglich scheint, um aufzubrechen aus Bekanntem. Und so erst kann dann Neues gehen oder erfunden werden und das ist dann Bildung. Das ist dann Bildung und zwar in der ganzen vielschichtigen Bedeutung dieses Begriffs als Entstehen und Gestalten, als Lernen und als Lehre, als Form und Stoff. In aller Kommunikation, wie das Grundgesetz sie will, wirkt also die Kraft der Meinungsbildung. Und die Verbürgung ihrer Freiheit, die der Meinungsbildung, erweist sich als Herzstück des deutschen Kommunikationsverfassungsrechts. Die unbenannte Gewährleistung freier und umfassender Meinungsbildung. Auf Nahbereichsbeziehungen beschränkt, wäre das aber wahrscheinlich eine sehr ärmliche Freiheit. In Poesiealben, Brieffreundschaften und ähnlich Gartenlaubenhaftes gezwängt, dem sich heute dann vielleicht Google Groups, Blogs oder Gefällt mir Zirkel hinzugesellen. Niemals könnte Meinungsbildung in fernere Zusammenhänge der Kommunikation ausgreifen. Zumal in einer komplexen und veränderlichen Gesellschaft, um dort etwa zu findende oder herzustellende Vielfalt wirklich selbstbewusst anzueignen. Meinungsbildung bedarf und Meinungsbildungsfreiheit bedarf der Ermöglichung, auch noch jenseits ihrer Nahraumgrenzen, und sie bedarf hierfür professioneller Hege und Betreuung. Und genau davon ist dann in Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 die Rede. Wenn dort die Freiheit der Berichterstattung durch den Rundfunk und die Pressefreiheit als grundrechtliche Schutzgüter genannt werden. Im Gewährleistungsgefüge des Artikel 5 Absatz 1 wird den Medienfreiheiten so implizit eine Funktion zugewiesen. Sie, diese Medienfreiheiten, sollen der Meinungsbildungsfreiheit dienen. Ein Wort, das man nicht unbedingt als erstes assoziiert, wenn von Freiheit die Rede ist. Diese Freiheiten sollen aber eben dienen, der Meinungsbildungsfreiheit, damit freie Kommunikation gefördert werde, ja überhaupt möglich bleibe. Meinungsbildung, wie die Verfassung sie will, ist nun unabschließbar offen, frei zu immer wieder neuem Aufbruch. Eine sie ermöglichende und antreibende Medienfunktion muss deshalb ihrerseits in freier, professioneller Selbststeuerung wahrgenommen werden können. Tatsächlich können wir aber beobachten, dass längst auch die Massenmedien von den Governance-Netzwerken erfasst worden sind, in denen sich Wirtschaft und Verwaltung zur heute wohl wichtigsten gesellschaftsgestaltenden Kraft verbinden. Und deswegen droht heute immer die Gefahr, dass die der Meinungsbildungsfreiheit zugeordnete Medienfunktion verfehlt wird. Verfehlt wäre damit dann aber auch der normative Sinn des Gewährleistungszusammenhangs von Artikel 5 Absatz 1 insgesamt. Insbesondere die funktional gebundene Freiheit eines Public Service Rundfunks muss als Rundumfreiheit der blinde Fleck bleiben, auf den Gesellschaft nicht gezielt zugreifen kann, ohne sich in ihrer Selbstbeobachtung zu beschädigen. Und so eingerichteter Public Service Rundfunk ist und bleibt institutionalisierte Grundrechtssubstanz. Und diese anspruchsvolle Vorgabe der Verfassung wird in einem Verständnis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als öffentliche Verwaltung schon im Ansatz missachtet. Das ist aber genau das Verständnis, das wir derzeit aus Sachsen hören. Auch die Meinungsbildungsfreiheit indes ist der Verfassung kein Wert an sich. In der Gewährleistung der Meinungsbildungsfreiheit wird vielmehr eine doppelte Zielperspektive, ein zweifaches Bildungsziel erkennbar. Verfassungsrecht soll normative Grundbedingungen dafür sicherstellen, dass Persönlichkeiten sich selbst und ihr gemeines Wesen bilden können. Und wie vielschichtig dieser Begriff der Bildung ist, habe ich vorher versucht anzudeuten. Zum einen soll dieses selbstbestimmte Ich auch praktisch tatsächlich überhaupt erst werden können, dem in Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes die Form einer sich frei entfaltenden Persönlichkeit normativ zugeschrieben wird. Die Persönlichkeit, in der dieses Ich sich ausprägt, wird also immer erst noch auf dem Weg, als unfertig und veränderlich gedacht. Dienende Medienfreiheit hat dem Rechnung zu tragen. Ihre Betätigung darf deshalb Dimensionen der Meinungsbildung nicht etwa deshalb unberücksichtigt lassen, weil sie empirisch von den Rezipienten nicht hinreichend deutlich wahrgenommen wird. Die in ihren Meinungen immer auch sich selbst bildende Persönlichkeit muss zu weiterer Entfaltung angeregt werden, gerade auch dann, wenn sie selbst dies noch gar nicht vermisst hat. Das ist das normative Anliegen einer Verfassung. Noch schlichter, entscheidend für die Erfüllung verfassungsrechtlicher Normativität kann nicht die Nachfragequote, sondern allein die Angebotsqualität. Von verfassungsrechtlicher Bevormundung sollte hier freilich allenfalls sprechen dürfen, wer auch von Unterschichtfernsehen, von Trash-TV und dessen formativer Kraft nicht schweigen mag. Dieses Ich soll aber auch zum selbstbestimmten Wir finden können, dieses Wir der einander auch in Streit, in Kränkung und Verrat noch sich wahrnehmenden Persönlichkeiten nimmt die Verfassung mit der objektivrechtlichen Staatszielbestimmung Demokratie in den Blick, das sind die demokratischen Funktionen der Massenmedien. Zum anderen sucht sie dieses Wir, die Verfassung, subjektiv rechtlich, aber noch zusätzlich in verschiedenen Freiheiten besonderer Kommunikation, also der des Bekenntnisses, der Kunst, der Forschung und Lehre, der Versammlung und Grundrechtskatalog in den Regelungen zum Wahlrecht zu erfassen. Die Einzelheiten mögen jetzt auf sich beruhen, aber ihre Einheit findet diese in sich geteilte Zielperspektive der Meinungsbildungsfreiheit, das Ich in der Persönlichkeit, das Wir in der Demokratie, immer wieder im Begriff der Bildung. Meinungsbildungsfreiheit soll Wege zum selbstbestimmten Ich und zum selbstbestimmten Wir öffnen. Sie ist als nie beendete Bildung zur Persönlichkeit und Demokratie grundrechtlich gewährleistet. Und darin hat dann eben auch die dienende Funktion aller Medienfreiheit ihren letzten Grund. Jetzt einige Anmerkungen, die sind jetzt nicht systematisch. Ich versuche das mir jetzt aus normativer Perspektive wichtiger herauszuholen. Einige Anmerkungen zu Aspekten dieser dienenden Medienfunktion. Gerade auch das Unterhaltungsangebot des Rundfunks. Das Unterhaltungsangebot des Rundfunks vermag die individuelle und öffentliche Meinungsbildung tiefgreifend zu beeinflussen. Rollenschemata, Verhaltenserwartungen, Normalitätsmuster, das alles wird hier verfertigt, bestellt und eingeübt, andererseits aber auch abgewiesen, ausgeblendet und unterdrückt. Werte, die das Meinen, Wünschen und Empfinden steuern, werden implizit beworben, also Fun, coole Cleverness, Unempfindlichkeit, Fitness. Die Dramaturgien des Unterhaltungsangebots können so lange bestimmte Modi der Weltpräsentation und Weltwahrnehmung einüben, eintrainieren, bis diese schließlich alternativenlos unvermeidlich erscheinen. Und so mag dann alles, was geschieht, scheinbar, also wie im Fernsehen, immer schneller und in immer dichterer Folge geschehen. Zugleich doch immer zusammenhangloser, in seiner episodischen Stückelung immer flüchtiger, immer ephemerer und zufälliger. Wem man die Welt so wahrzunehmen beigebracht hat, Bildung, dem könnte wohl recht fremd und bedrohlich erscheinen, was nicht nur nahe rückt, sondern da auch bleibt. Zu fliehen gälte es dann, das nicht sogleich aufgelöste Rätsel. Die Zumutung schon geringerer Verständnismühen, die Nötigung zu persönlichkeitsbildender Selbstbesinnung, zu demokratischer Stellungnahme und Einmischung. Ein Unterhaltungsgebot, das solche Erwartungen und Einstellungen befestigte, wäre hochpolitisch, weil es das Freiheitsziel des Kommunikationsverfassungsrechts verneinen, in Vergessenheit bringen, jedenfalls ganz verfehlen würde. Unterhaltung beeinflusst gesellschaftliche Kommunikation und Meinungsbildung, aber auch durch die bloße Bindung zeitverzehrender Aufmerksamkeit. Shows und Soaps, Talkrunden, aber auch zum Beispiel Rezensionen, das Feuilleton vielleicht überhaupt. Im Internet auch Foren der Social Media können sich zu mächtigen Diskursmaschinen der Unterhaltungsindustrie verbinden, dazu in Gang gesetzt, gesellschaftliche Aufmerksamkeit unaufhörlich von Erregung zu vergessen und wieder zu neuer, stärkerer Erregung zu treiben. Unterhaltungsangebote beeinflussen die Persönlichkeitsbildung sowie die Demokratiefähigkeit und die Demokratiebereitschaft zutiefst. Inzwischen vielleicht sogar stärker, viel stärker womöglich als die klassische Information. Die dienende Funktion der Medienfreiheit, wohlgemerkt aller Medienfreiheit, der des öffentlichen Rundfunks, aber auch des kommerziellen Rundfunks und auch der Presse, will umfassende Meinungsbildung ermöglichen. Sie zielt deshalb auch, ein weiterer Aspekt, auf kommunikative Integration. Alle Medienfreiheit des Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 ist in Verantwortung dafür wahrzunehmen, dass gesellschaftliche Kommunikationen nicht in voneinander getrennte und gegeneinander abgedichtete Sonderkulturen zerfällt. Alle Kommunikationsforen, Linien, Kommunikationszirkel müssen grundsätzlich füreinander offen gehalten werden. Durch die hindurch sich gesellschaftliche Kommunikation als Verlaufsform der Meinungsbildungsfreiheit vollzieht. Unterschichtenfernsehen ist verfassungswidrig. Meinungsbildung, wie die Verfassung sie will und schützt, kann so aber auch nicht zugemessen, ausbalanciert oder irgendwie ausgewogen verwirklicht werden. Ausgewogenes steht still. Und solchem Stillstand sollen funktional gebundene Massenmedien gerade entgegenwirken. Die Medienfunktion kann nun, Sie wissen das alle, viel besser als ich, auch praktischer Erfahrung natürlich, nach verschiedenen Modellen ausgestaltet werden. In jeder Form ihrer Ausgestaltung und Einrichtung bleiben die Massenmedien aber der Basisgewährleistung des deutschen Kommunikations- und Verfassungsrechts, also der Gewährleistung freier Meinungsbildung, dienend zugeordnet. Die Ausgestaltung der Medienfreiheiten hat sich als funktionsgerecht in diesem Sinn, nicht aber die Funktion als je modellgerecht zu rechtfertigen. Ein werbefinanziertes, kommerzielles Programmangebot muss die Rezeptionsquoten steigern. Immer. Und dies zu jeweils niedrigstmöglichen Kosten. Dieser besondere Rentabilitätsdruck würde eine möglichst massenkompatible und damit systematisch vielfaltsabträgliche Programmgestaltung auch dann erzwingen, gäbe es überhaupt keine konkurrierenden Public-Service-Angebote. Nichts spricht dafür, dass die Einschränkung und Ausdünnung des öffentlich-rechtlichen Programms entsprechende Qualitätszuwächse im kommerziellen Programmangebot bedingen oder auch nur begünstigen könnte. Mehr noch, kommerzieller Rundfunk kann nur zugelassen und betrieben werden, wenn und soweit ein öffentlich-rechtlicher Public-Service-Rundfunk in einem dualen System die dienende Medienfunktion in vollem Umfang erfüllt. Das duale System stellt also auch einen Legitimationsverbund dar. Einen Legitimationsverbund, in dem jede Schwächung des Public-Service-Sektors stets auch das Risiko birgt, einer verfassungsrechtlich relevanten Delegitimierung des kommerziellen Rundfunks. Außerdem drohen die größeren Gefahren für die Befindlichkeit gesellschaftlicher Kommunikation wohl weiterhin nicht aus dem öffentlich-rechtlichen, sondern aus dem kommerziellen Sektor des dualen Systems. Dort vor allem sind ja, insbesondere unter dem Druck der Quotenmaximierung, die Rezeptionserwartungen und Rezeptionsstile eingeübt worden, die heute schon die Erkenntnis von Neuem und anderem zuverlässig verhindern, von hierauf gerichteten Bedürfnissen oder der Befähigung zur Wahrnehmung von Bedeutung und von Unerheblichkeit mal ganz zu schweigen. Dass ein im Wesentlichen durch RTL 2 abgerichtetes Wahrnehmungsvermögen Programmqualität noch erkennen könnte, ist unwahrscheinlich. Nicht nur die Medienaufsicht, sondern auch Medienpolitik muss deshalb daran erinnert werden, dass sie diesbezüglich Verantwortung trägt. Sie wird dieser Verantwortung dort schwerlich gerecht werden können, wo sie sich darauf beschränkt, das öffentlich-rechtliche Programmangebot populistisch, erbsenzählerisch auf Entbehrlichkeit und Einsparmöglichkeiten hin zu untersuchen. Die Funktionsvorgabe des deutschen Kommunikationsverfassungsrechts bedingt keineswegs eine quantitative Ausweitung des öffentlich-rechtlichen Programmangebots. Sie kann zur Steigerung gegenständlicher, meinungsbezogener und stilistischer Vielfalt auch Konzentration und Differenzierung im öffentlich-rechtlichen Gesamtprogramm nahelegen. Die Verfassung kennt weder ARD noch ZDF. Sie weiß von keiner Vielzahl an Schienen, Sparten oder Digitalkanälen. Ihr ist sogar, das kann man überhaupt nicht glauben, die Talkshow völlig unbekannt. Wohl aber gibt diese Verfassung das Vielfaltskriterium als wichtigsten Maßstab für die Erfüllung der Rundfunkfunktion vor. Und gemessen an diesem Maßstab kann weniger gelegentlich mehr sein. Im Hinblick auf das Vielfalts- und damit eben das Freiheitsziel des Kommunikationsverfassungsrechts erscheint dem öffentlich-rechtlichen Programm aktuell besonders fragwürdig, das ist vorhin erwähnt worden, die Talkshow. Diese Hypertrophierung eines Formats ist, das kann man da geradezu paradigmatisch sehen, geeignet, Unterschiede einzugehen. Hier drohen Unterhaltung und Information ineinander zu verschwimmen, und zwar unproduktiv. Mit der Folge eines Rückgangs der ja vorhandenen, je besonderen Leistungsfähigkeit dieser Programmfunktion, Unterhaltung und Information, wird im endlosen Strom des Beredens alles gleich bindestrich gültig. Dann mag sich sogar Bedeutung überhaupt verlieren. Wird ein Gegenstand nicht heute verhandelt, dann eben morgen. Und darauf an, die Suada strömt fort. Solche Einebnung der Unterschiede ist nun aber gewiss das Gegenteil dessen, was die Verfassung von einem der Meinungsbildungsfreiheit verpflichtenden Programm verlangt. Von einem funktional gebundenen, gebührenfinanzierten und regulativ ausreichend in seiner Aufgabe gesicherten Public Service Rundfunk erwartet Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, dass der Versuchung zum quotenmaximierenden und kostenverringernden More of the Same widerstanden wird. Und vielleicht wöge diese Erwartung leichter, wäre der real existierende öffentlich-rechtliche Rundfunk von den Folgezwängen der Werbefinanzierung weniger stark bedrängt. Verfassungsrechtlich ist seine derzeitige Mischfinanzierung jedenfalls keineswegs alternativlos. Ungeachtet der kaum zu überschätzenden Bedeutung des massenmedialen Unterhaltungsangebots wird, das ist jetzt ein weiterer Aspekt, Information aber weiterhin zum Kernbereich des Aufgabenfelds aller Massenmedien zu zählen sein, denen das Kommunikationsverfassungsrecht um der individuellen kollektiven Meinungsbildungsfreiheit willen bestimmte Leistungen abverlangt. Die Bedeutung der Information könnte vielleicht sogar zunehmen. Denn in den Strukturen, Mechanismen und Prozessen, in denen moderne Gesellschaften auf sich selbst einwirken, wächst der Schatten intransparenter Informalität. Immer mehr und immer wichtigere Fragen werden nicht mehr in den Arenen der demokratisch repräsentativen Willensbildung und Entscheidung verhandelt. Nicht in die grundsätzlich öffentliche Deliberation demokratisch zu verantwortender Politik eingespeist. Wollen Sie Beispiele haben? Kann ich Ihnen nachher noch nachrufen, ohne Ende. Wichtigste gesellschaftliche Belange werden stattdessen zunehmend in informellen Netzwerken bearbeitet, in denen sich private Akteure und Repräsentanten staatlicher Verwaltung zu Verhandlungssystemen unterschiedlicher Ausdehnung, Dichte und Dauer verbinden. Die Kommunikation in diesen Verhandlungssystemen bleibt grundsätzlich der öffentlichen Wahrnehmung entzogen. In demselben Maß verfestigt sich gesellschaftliche Macht, die demokratischer Beobachtung, Steuerung und Kontrolle von vornherein nicht mehr unterliegt. Ein wichtigstes, vielleicht sogar das wichtigste Mittel überhaupt, diese geradezu dramatische Erosion demokratischer Vergesellschaftung jedenfalls abzumildern, ist und bleibt Öffentlichkeit. Sie ist aber im parlamentarischen Politikbetrieb institutionell nicht mehr hinreichend gesichert. Doch der verliert halt seinen Stoff. Doch auch die neuen Foren, also Social Media insbesondere, des Internets, sind keineswegs ohne weiteres schon öffentlich. Meist entfaltet sich auf ihnen eher eine Art aggregierter Privatheit, die sich in ihrer oft geradezu bukolischen Idyllik auch nicht beunruhigen lassen mag, schon gar nicht durch allzu viel Wissen um die profit- und verwertungsdienliche Steuerung ihrer Strukturen und Milieus. Selbst wenn und soweit aber im Netz Öffentlichkeit hergestellt werden kann, und dass das möglich ist, steht außer Frage, dürfen die diesbezüglichen Möglichkeiten nicht überschätzt werden. So ausgedehnt und schnell Internetkommunikation geworden ist, so zufallsgesteuert, machtausgesetzt und manipulierbar, so wechselhaft und unzuverlässig ist sie doch auch geblieben. Das Netz kann Demokratie befördern, es kann sie aber auch beschädigen. Es ist in seinem Wesen weder demokratisch noch undemokratisch. Unter den Bedingungen einer flächigen Informalisierung des politischen Prozesses bedarf Öffentlichkeit deshalb mehr denn je der gezielten und nachhaltigen, insgesamt also professionellen Betreuung. Und hieraus ergibt sich heute die besondere Bedeutung, finde ich, der massenmedialen Informationsfunktion. Diese muss sich dem wieder annähern, was einst als investigativer Journalismus gefordert, unter dem Druck von Quoten, von Kosten, das kostet viel Geld, Herr Monheim weiß darüber Bescheid, dann aber wieder weitgehend aufgegeben. Doch wird es nicht nur genügen, nur wieder zu älteren Ausforschungstechniken und Präsentationsformen zurückzukehren. Unter den geschilderten Bedingungen eines tiefgreifenden Wandels des Politischen in der modernen Gesellschaft muss die massenmediale Informationsfunktion aktiver wahrgenommen werden. Sie muss schon die Identifikation dessen mit umfassen, was künftig als gesellschaftlich erhebliche Politik zu begreifen wäre. Auf großen supranationalen wie staatlichen Bühnen, aber auch als Mikro- oder Subpolitik im Kleinplan-Feststellungsverfahren vor Ort. Und in Wahrnehmung derselben Informationsfunktion muss dieser gewaltige Politikprozess dann medial investigativ und faktoriell produktiv begleitet und reflektiert, angereichert und vorangetrieben werden. Wo sonst als in derart ausgerichteten Public-Service-Medien sollte das heute noch möglich sein? Ganz wenige letzte Bemerkungen zum Internet. Das unter dem Gesichtspunkt seiner Öffentlichkeitsbefähigung schon in den Blick genommene Internet ist jedenfalls kein Medium. Es öffnet sich vielmehr seinerseits beliebigen Kommunikationsmedien, Kommunikationsformen und Kommunikationen. Es sollte deshalb, Vorschlag, eher als ein Kommunikationsraum begriffen werden, der neben anderen Kommunikationsräumen, wie bei der Face-to-Face-Situation, Marktplätzen, Druckwerken oder auch dem terrestrischen Funk, heute nun eben noch zur Verfügung steht. Damit könnte vielleicht auch dem weit verbreiteten Irrtum entgegengewirkt werden, es sei das Internet nicht in der Welt, sondern in einer geheimnisvollen Virtualität beheimatet, in einer von ihren eigenen Eingeborenen, deren Stämmen, Kriegern und Priestern bewohnten und nach ganz eigenen Regeln verwalteten Sphären. Nichts spricht dafür, dass das Internet als eine derart realitätsenthobene virtuelle Sondersphäre anzusehen wäre. Es gehört in allen seinen Teilen und Aspekten dieser Welt an, wie sie nun einmal ist. Und die großen gesellschaftlichen Funktionssysteme operieren ja auch in diesem Kommunikationsraum sehr erfolgreich nach ihren eigenen Programmen und Codes. In diesem Kommunikationsraum und für ihn gelten auch die Vorgaben des Grundgesetzes. Diese treffen dort allerdings auf spezifische Kommunikationsbedingungen und Stile. Zu diesen Eigenheiten der Kommunikation im Internet dürften in erster Linie zu zählen sein die Schnelligkeit, die Reichweite, die institutionell-organisatorische Anspruchslosigkeit und damit eng verbunden die Subjektivität netzgestützter Kommunikation. Demgegenüber ist Internetkommunikation weder von besonderer Authentizität, Verlässlichkeit oder gar Wahrheit noch durch gesteigerte Aktualität, Aufmerksamkeit oder Diskursivität gekennzeichnet. Das kann alles sein, ist aber nicht typisch für das Netz. Auch sind weder analog schriftliche Textualität noch umgekehrt Bildlichkeit konstitutiv oder wenigstens in irgendeinem Sinn kennzeichnend für Kommunikation im Internet. Soll also der Zugang zu diesem Kommunikationsraum konditioniert, eingeschränkt oder verschlossen werden, so kann das nicht mit besonderen oder diesen Eigenarten des Internet begründet werden. Diese Begründung für derartige Ausschlussstrategien muss ökonomisch oder politisch sein. Sie muss dann verantwortet werden. Dies auch und gerade vor den Vorgaben des Kommunikationsverfassungsrechts. Das Grundgesetz verlangt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Aufgaben, in denen seine Existenz sowie Ausstattung ihre einzige Rechtfertigung finden, auch im Internet war. Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz ist umgekehrt kein Grund dafür zu entnehmen, dass ein Public Service Medium ausgerechnet dem Kommunikationsraum fernbleiben sollte, in den hinein gesellschaftliche Kommunikation sich derzeit allem Anschein nach am lebhaftesten entwickelt. Gerade in diesem Kommunikationsraum bedarf gesellschaftliche Kommunikation der Erschließung, der Analyse, der Differenzierung, der Synthetisierung, der Entdeckung, Ergänzung und Orientierung, mit alledem also letztlich genau derjenigen Leistungen, die zur Verwirklichung der massenmedialen Integrationsfunktion erbracht werden müssen. Und viel spricht dafür, dass diese Leistungen im Zuge der weiteren medientechnischen und medienstrukturellen Entwicklung immer wichtiger werden. In kommunikationsverfassungsrechtlicher Perspektive sollte ein seiner dienenden Funktionen bewusster, das ist aber wichtig, ein seiner dienenden Funktionen bewusster Public-Service-Rundfunk, also eher ermutigt und gefördert, denn behindert werden, seine Aufgaben auch in das Netz hinein zu entwerfen und wahrzunehmen. Die Freiheit umfassender, individuell privater und kollektiv öffentlicher Meinungsbildung bedarf auch im Netz noch der ermöglichenden, stützenden und sichernden Gewährleistung. Mehr noch, je stärker sich das Internet als ein Kommunikationsraum ausweitet, in den sich die Lebenswelten der vergesellschafteten Persönlichkeit immer enger einpassen, desto geringer wird relativ dazu das Vermögen unvermittelter Individualkommunikation erscheinen, sich die neue symbolische Welt auch nur in Ansätzen zu erschließen. Das Gewicht des Grundproblems auf das die Funktion der Massenmedien des Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 zu reagieren sucht, nimmt dementsprechend zu. Ich hatte Sie gewarnt, es erfordert Geduld, aber ich bedanke mich recht herzlich dafür.